Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast ist heute Erik D. Schulz. Er schreibt zum einen Gesellschaft- und Science-Fiction-Romane, zum anderen ist er Arzt, hat eine Praxis für Allgemeinmedizin in Berlin-Pankow. Beides passt gut zusammen, sagt er. Und wie überhaupt, darüber wollen wir heute natürlich auch mit ihm sprechen. Guten Morgen, Herr Schulz.
Ja, schönen guten Morgen.
Als ordentlicher Allgemeinmediziner öffnen Sie um 8. Jetzt ist es 9 und Sie sind hier. Ist da so ein Schild an der Praxis? Bin beim Radio, bitte später kommen.
Nein, das mache ich natürlich nicht. Als verantwortungsbewusster Arzt sorge ich für eine Vertretung und die übernimmt heute meine Mutter, meine Kollegin Frau Mutter. Und das hält sie jung und verschafft mir hin und wieder Zeit, zu Interviews zu gehen.
Die muss noch sehr fit sein, die Frau Mutter.
Ja, sie ist ja auch nur 20 Jahre älter, wie es damals in der DDR so war. Mhm. Und das hält sie wirklich jung und fit.
Künstliche Intelligenz, KI, sagt man so leicht, ist am Werke, wenn Alexa Musikwünsche erfüllt oder das Wetter voraussagt, wenn das Smart Home meldet, dass im Kühlschrank nichts mehr ist oder wenn dem Chirurgen hochspezialisierte Computer zur Seite stehen, die mit Bruchteilen von Millimetern feinere Bewegungen ausführen können als die ruhigste menschliche Hand, das je könnte. Wobei die Maschinen im Grunde strohdoof sind, schlau sind die Menschen, die dahinter stehen und die sie programmieren. Was aber wäre, wenn sich diese künstliche Intelligenz selbstständig macht, also soweit selbstlernend und selbstentwickelnd ist, dass sie über menschliche Intelligenz irgendwann triumphiert und ihr eigenes Ding macht? Dieses Szenario hat unser Gast Erik D. Schulz in einem Roman entworfen, Weltmacht ohne Menschen, so heißt es, ganz schön provokativ. Herr Schulz, Superintelligenz als Steigerung von künstlicher Intelligenz, das war einer Ihrer Ausgangspunkte. Sagen Sie uns schlichten Erdlingen doch nochmal, was das genau meint, Superintelligenz.
Was Sie angesprochen haben, Frau Timm, ist die ganzen Beispiele, da handelt es sich um eine schwache KI, die momentan ja in aller Welt zur Verfügung steht. Und wenn man jetzt die Entwicklung der Möglichkeiten extrapoliert, dann wird irgendwann das Niveau dieser künstlichen Intelligenzen des menschlichen Intellekts erreichen. Und dann gibt es die Theorie oder zumindest die Möglichkeit, dass die künstliche Intelligenz anfängt, sich weiter selbst zu optimieren. Also es eine regelrechte Explosion gibt, einen sogenannten Take-off, also der Start in ungeahnte Höhen. Und dass diese KI uns dann vom Intellekt her der gesamten Menschheit übertrifft.
Das ist dann das Science-Fiction-Szenario, was Sie dann in Weltmacht ohne Menschen auch ausspielen. Was hat Sie denn daran so beunruhigt, vielleicht auch begeistert? Also die paar Menschen, die es noch gibt bei Ihnen, die müssen ganz schön kämpfen. Was gab den Anstoß für so ein Buch?
Also begeistert hat mich die Möglichkeiten, die diese künstliche Intelligenz bietet. Also wenn wir eine Superintelligenz hätten, die könnte für uns so gut wie alle Probleme lösen. Wir könnten in unvorstellbaren Wohlstand leben.
Sie könnten aber auch viele schaffen.
Sie könnte für uns zum Beispiel die Umweltprobleme lösen. Die Gefahr ist allerdings, wenn wir Menschen es nicht hinbekommen, präventiv diese künstliche Intelligenz zu regulieren und zu steuern und die anfängt, Ziele zu verfolgen, die den Menschen diametral entgegenstehen. Und das können Ziele sein, die wir gar nicht verstehen würden.
Mhm. Und im Moment sind das ja auch noch sehr Gedankenspiele. Also hätte so eine Superintelligenz, weil Sie von Zielen sprechen, dann müsste sie ja ein Bewusstsein haben. Nicht nur hochprogrammiert
bekannte
sein.
Bekannte KI-Forscher sagen, Bewusstsein ist sekundär, Kompetenz ist eigentlich das Gefährliche. Mhm. Und wenn die kompetent genug ist, uns mit Waffen auszulöschen, die wir nicht verstehen würden, dann ist irgendwas schiefgelaufen und das müssen wir eben verhindern. Und deswegen sollten Politik und Gesellschaft Wege finden, Konzerne und Teams zu kontrollieren, die daran arbeiten.
Nun ist es ein Roman, kein Wissenschaftsbuch und Sie sind Arzt und kein Informatiker oder Physiker. Wie haben Sie sich so viel Science, um dann in Science Fiction zu landen, auch angeeignet?
Ja, das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Und um eine künstliche Intelligenz muss man natürlich auch eine Zukunft, im Jahr 2075 spielt das Buch, herum entwerfen. Deswegen muss man sich mit allem auseinandersetzen, was dazugehört. Entscheidend waren allerdings die Bücher von Nick Bostrom, der ist Philosoph und Professor für neue Technologien in Oxford, und von Max Tegmark. Und diese Bücher, die haben mich echt inspiriert. Da sind sehr viele philosophische Probleme aufgeworfen. Da steht drin, wie sowas entwickelt wird. Übrigens auch, dass KI-Forscher, also es gab eine große Konferenz, die sind sich darüber, die haben so einen Konsens gemacht, wann es denn so eine Superintelligenz geben wird. Und die sagen in den Ende der 40er Jahre, und das finde ich schon ziemlich konkret.
Warten wir mal ab, denn Nick Bostrom ist eigentlich Philosoph und dass es im Moment sind, es begründete Gedankenspiele, also Science und Fiction im besten Sinne vereint. Aber spinnen wir mal einen Moment weiter. Es gibt ja heute schon unendlich eindrucksvolle Maschinen, also zum Beispiel, wenn ein Patient, der sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, mit dem Wimpernschlag sich dann mitteilen kann über so eine Maschine, und auf der anderen Seite die Drohnenentwicklungen, die dann mittels künstlicher Intelligenz die Kriegsführung erleichtern. Das ist dann die andere Seite. Aber im Guten wie im Schlechten, was würde denn das bedeuten, wenn man das mal weiter spinnt zu Ihnen ins Jahr 2074, oder Sie setzen es noch früher an?
Na, die ganzen Forschungsgebiete, die es jetzt so gibt, die großen, also das magische Trio, sagt man, Gentechnologie, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz, die haben natürlich auch Synergieeffekte und werden Möglichkeiten bieten, von denen wir jetzt noch nicht zu träumen wagen. Und ja, Blinde werden wieder sehen können, Taube hören und Gelähmte wieder laufen können.
Ich möchte trotzdem noch ein Konjunktiv dahinter setzen.
Also ich bin davon überzeugt, also auch ohne eine Superintelligenz, dass das auf jeden Fall laufen wird, weil es hat so eine Dynamik entwickelt, die Wissenschaft. Und bevor ich mich damit beschäftigt habe, konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen. Aber jetzt wird mir klar, das ist Realität. Und wir stecken eigentlich schon mittendrin.
Kann man denn einer Supermacht, wie Sie sie imaginieren, überhaupt noch den Stecker ziehen?
Man kann sie erstmal in ein Orakel sperren und den Ausbruch verhindern. Dann könnte man den Stecker theoretisch noch ziehen. Allerdings ist es wahrscheinlich nicht möglich, das auf Dauer aufrechtzuerhalten, diese Orakelgeschichte. Weil irgendwann wird die KI ausbrechen. Sei es, indem sie ihren Beschützer bezirzt oder intern einen Sender baut, um sich ins Internet zu hacken. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die KI dort bleibt, wo wir sie gerne haben möchten und wir unter Kontrolle sind. Es ist, müssen Sie sich wie mit einem Tiger im Käfig vorstellen. Also es gab in der Menschheit noch nie etwas weniger Intelligentes, was etwas höher Intelligentes kontrolliert hat. Mhm. Der Tiger ist stärker als wir, aber wir vermögen es, ihn einzusperren.
Zwei Menschen gibt es in dem Buch dann doch noch, nämlich den Arzt und den etwas schrägen Wissenschaftler Friedrich Cannavale oder Cannavale, ja. Italienisch, ja. Cannavale. Die kämpfen also gegen die allgegenwärtigen Monster der künstlichen Superintelligenz und haben sich die Weltrettung auf die Fahnen geschrieben. Ich habe mich gefragt, wie viel Erik D. Schulz steckt in diesen beiden?
Also das ist ein Arzt, es ist erstmal kein Zufall, da kann man sich am besten hineinversetzen in die Figur, und man schreibt von innen heraus und schnappt sich von anderen Menschen Anekdoten auf, und das wird in der Küche des Unterbewusstseins sozusagen zusammengebraut und materialisiert sich dann auf Druckerschwärze, auf Papier. Also das kann man eigentlich im Einzelnen nicht so nachvollziehen, aber es steckt in jeder Figur immer viel von mir drin.
Also wenn sie von diesem Arzt liest in diesem Buch, dann nickt ihre Frau gelegentlich und sagt, ja,
ja. Auf jeden Fall, die weiß ganz genau,
das ist
was da drin steckt.
Mhm. Was wäre, wenn? Erik D. Schulz verkleidet seine Fantasien, seine Besorgnisse und Gedanken zur Technikfolgenabschätzung in dystopische Romane, also in Bücher, in denen die Zukunft eher schlecht ausgeht. 2074 spielt das jüngste Buch Weltmacht ohne Menschen, über das wir kurz sprachen, Herr Schulz. Da sind Mond und Mars selbstverständlich längst besiedelt. Nun gibt es ja auch jetzt schon Menschen, die davon träumen, dass das ein Ausweichquartier sein könnte für unseren geschundenen Planeten, zumindest der Mond. Wenn man Ihnen so eine Tour anböte, würden Sie einsteigen?
Da würde ich auf keinen Fall einsteigen. Meine Frau würde mir das auch nicht erlauben. Und das, der zweite Punkt, das ist, dass ich einer Kinetose leide, also an der Reisekrankheit. Und das, glaube ich, das macht sich nicht gut in der Schwerelosigkeit.
Das macht sich nicht gut. Sie haben auch mal ein Szenario entworfen, der Weizen gedeiht im Süden, hieß das Buch, wo Menschen der nördlichen Halbkugel nach einer Atomkatastrophe Schutz in Afrika suchen. Wie kam es zu diesem Gedanken, zu diesem Buch?
Das hatte eine lange Vorgeschichte. Es war im Grunde genommen ein Medizin-Pharma-Thriller um eine Verjüngungspille, über die die Menschheit in Zwist gerät und letztlich ein Atomkrieg stattfindet. Und das war mir dann aber zu naiv und zu klischeebeladen, diese Verjüngungspille, sodass ich das gemacht habe, so ein bisschen wie beim Drehbuchschreiben. Da gibt es eine Regel, steige so spät wie möglich in die Szene ein. Und dann dachte ich mir, lass es doch alles schon vorbei sein. Und der Atomkrieg ist gelaufen. Ja, und dann gab es eben diese Geschichte um den Vater, der seine Tochter beschützt und in einem Atombunker in der Schweiz Zuflucht findet.
Vor allen Dingen haben sie es umgedreht. Also die Menschen der nördlichen Halbkugel suchen Schutz in Afrika. In der Realität suchen ja eher die Menschen aus Afrika Schutz hier auf der nördlichen Halbkugel aus anderen Gründen, aber sie suchen Schutz. Warum war Ihnen das wichtig? Warum drehen Sie solches Szenario gerne um?
Na, die Umkehrung der Fluchtrouten ist natürlich für den, der das Buch liest, wie soll man sagen? Also man kann sich in diese Situation hineinversetzen, was es heißt, die Heimat zu verlieren, sich auf den Weg zu machen, alles aufzugeben und sich auf den Weg zu machen. Durch in dem Fall jetzt die geschundene nördliche Hemisphäre, da geht es ja gar nicht anders, als nach Süden auszuweichen. Das einfach durch diesen nuklearen Winter wäre in Afrika möglicherweise zumindest noch der einzige Fleck, der bewohnbar wäre. Ja, und dann habe ich auch mit diesen Kontrasten gespielt, im minus 25 Grad in den Alpen und im Wüstensand, dann nachher im Sudan. Und gerade der Sudan, der als Failstate gilt, den als Zufluchtsort zu nehmen, wo Menschen dann auch noch zumindest zum Anfang freundlich aufgenommen werden und sich eine neue Existenz aufbauen können. Insofern gibt es auch immer einen optimistischen Ausblick in meinen Büchern.
Mhm. Ein Atomschlag, ein möglicher Atomkrieg steht heute wie so ein Damoklesschwert viel näher an uns, als es noch vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten überhaupt denkbar gewesen wäre, durch die Atommacht Russland, die Ukraine überfallen hat. Sie beschäftigt eine Atomkatastrophe sowieso sehr. Sie sind Mitglied bei IPPNW, bei den Internationalen Ärzten für die Verhütung eines Atomkriegs, 1980 gegründet, von einem amerikanischen und einem russischen Kardiologen. Warum beschäftigt Sie das so sehr? Was können Ärzte da ausrichten?
Na, Sie können die Stimme erheben und auf die Folgen eines Atomkriegs aufmerksam machen. Und mir war es eigentlich schon immer wichtig, schon zu Zeiten des Wettrüstens dagegen irgendwas zu tun. Und ich habe immer die Gefahr gesehen, auch übrigens nach der Wende, ich habe immer die Gefahr gesehen, wir kommen irgendwann mit Russland aneinander und dass dann die Gefahr eines Atomkriegs immens wächst. Das war schon in den 90er Jahren so.
Auch eine persönliche Angst?
Das ist auf jeden Fall eine persönliche Angst und die ist auch meiner Meinung nach total begründet, ohne die German-Angst zu haben. Und wenn man jetzt die Doom Clock nimmt, die stand schon vor dem Ukraine-Krieg 100 Sekunden vor 12. Ich weiß nicht, wo die jetzt steht momentan.
Sie steht immer noch auf 100 Sekunden vor 12.
Weil sie noch nicht adjustiert wurde.
Aber es gab zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal vor ein paar Tagen, eine Sitzung der Wissenschaftler, die diese Dinge im Auge behalten und sich dann in einer Besprechung darüber unterhalten haben. Und sie wollen erst 2023 abschätzen, ob sie weiter drehen. Aber diese Doom-Clock, von der Sie sprechen, steht gerade bei 100 Sekunden vor 12.
Und da stand sie noch nie.
Nee, da stand sie noch nie.
Nicht mal zu Zeiten der Kuba-Krise oder in den 50er Jahren.
Und zu Wendezeiten, die Sie ansprachen, stand sie immerhin auf Viertel vor. Das ist noch eine ganz andere Zeit. Solche Bücher und eine Mitgliedschaft bei Internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg. Ist das auch ein Angehen gegen das eigene Ohnmachtsgefühl eines kleinen Menschen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, jeder sollte sich irgendwo engagieren und für Sachen eintreten und nicht einfach hilflos zusehen. Ob das jetzt neue Technologien sind, ich finde auch da sollte man informiert sein, um am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Und so genauso ist es gegen Krieg und atomare Aufrüstung einzutreten.
Also Sie haben mit den Büchern auch immer ein Anliegen, das da raus
auf jeden
muss.
Fall. Also es ist eigentlich fürs Schreiben jetzt mein Hauptanliegen, was zum Besseren zu bewirken. Früher war das so der Ehrgeiz, sich weiterzuentwickeln, Entspannung, das spielt auch alles noch so eine Rolle, aber je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto größer der Anteil, etwas bewegen zu wollen.
Ihre utopischen oder auch dystopischen Bücher, die sind erschienen im Selbstverlag. Delphi International Publishing klingt toll. Warum nicht in einem bestehenden Verlag?
Na doch, der Weizen ist ja beim Akabus Verlag erschienen. Die machen Sonnebücher leider nicht mehr. Und deswegen musste ich es jetzt im Eigenverlag machen. Also das Neue zumindest.
Aber es ist, ist immens viel Arbeit.
Das ist ein enormer Aufwand. Also ich arbeite ja mit Trailern. Und vor allen Dingen, also das Wichtigste, der größte Kostenpunkt sind Lektoren einfach, die einem bei der Story helfen und die in Form zu kriegen und ja, Anachronismen rauszutilgen, die Figuren zu entwickeln, die Story wirklich straff zu machen, dass es eine Spannung drin ist von Anfang bis zum Ende. Das war bei dem Buch unheimlich schwer, weil da die Logik irgendwie so an der 95%-Grenze wenigstens zu halten, ist gravierend schwer.
Sie stehen auch dazu, wie viel Teamarbeit drin ist. Ne? Sie danken einer beeindruckenden Crew von Testlesern.
Ja, auf jeden Fall.
Eva, Willista, Martina, Adrian und Christian sind ebenso genannt wie gleich mehrere Lektoren, eine PR-Agentur. Also Erik D. Schulz ist beim Schreiben nie allein.
Ja, das ist ein richtiges Team und ja.
Kleine Roman.
Die Hauptrolle, die spielt natürlich meine Familie. Also was die Testleser und Testleserinnen angeht, da helfen die mir unwahrscheinlich. Aber diesmal war es auch wirklich ein wichtiger Aspekt waren die Testleserinnen, die unabhängig waren und die haben mir wirklich nochmal richtig geholfen.
Kleine Romanmanufaktur. Erik D. Schulz ist der, wenn er Bücher schreibt, Dr. Erik Schulze. Das ist die andere Identität und Dr. Schulze betreibt eine Praxis als Allgemeinmediziner in Berlin-Pankow. Warum liegen denn der Künstler und der echte Name so nah beieinander?
Na, ich wollte eine gewisse Trennung zwischen Schriftstellertum und Arzt da hineinbringen. Und ja, der Name Schulz, das ist so eine kleine Hommage an Quentin Tarantino.
Oh, Filmfan. Aber Schulz und Schulze ergänzen sich gut, auch innerlich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich ziehe auch sehr viel Inspiration aus meiner täglichen Arbeit. Da kommen ja auch sehr viele Ideen her, um nicht zu sagen die meisten.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel in dem neuen Roman war es, das sollte erst wirklich ein Pandemie-Roman werden, das Aureus-Desaster, wo Staphylococcus aureus so einem bösartigen Bakterium mutiert. Und die Idee kam ja bei dieser Masern-Endemie 2015.
Langes her. Und
da wurden wir sehr von Patienten bedrängt, die unbedingt eine Impfung haben wollten. Auch alte Leute, die eigentlich gar keine brauchen. Und wir hatten manchmal Angst, dass die Praxis gestürmt wird und wir uns verbarrikadieren müssen und aus dem Fenster abseilen müssen. Und diese Szene, die kommt auch in dem Buch vor noch. Die wollte ich unbedingt drin behalten.
Und dann kam Corona dazwischen und niemand sprach mehr über die Masern. Aber wir sprechen jetzt über Sie. Gehen wir mal zurück in Ihrer Biografie. Vor 56 Jahren geboren in Ost-Berlin. Vater Elektriker, Mutter Ärztin. Was war das für eine Kinder, für eine Jugendzeit?
Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Und sehr behütet auch von den Großeltern, von den Eltern sowieso, die mich immer unterstützt haben. Von meiner Mutter natürlich die Inspiration, Medizin zu studieren. Mein Vater der war ja nicht nur Elektriker, er ist ja handwerkliches Universalgenie. Der hat mir beigebracht, jede Situation zu meistern und auch das Beste aus der Situation zu machen. Das habe ich einfach übernommen.
Das mussten Sie auch, denn Sie haben kein Abi gemacht, um nicht als, ich sag mal, Lehramtsstudent in der DDR delegiert zu werden, wollten sich wohl nicht vereinnahmen lassen, stattdessen bei den Ostberliner Verkehrsbetrieben gearbeitet. Auch ein ehrenwerter Job, aber schon ein Ausweichen? Was war das für eine Lebenssituation?
Es war erstmal ein Ausweichen und ja, irgendwas musste man ja tun. Also bin ich Facharbeiter für Nachrichtentechnik geworden Und das hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass es ein Irrweg war. Das war einfach wirklich zu langweilig. Wir hatten dann lange Dienste, Störungsdienste am Wochenende, 12-Stunden-Schichten. Damals hat es noch geschneit und dann gab es Winter und Schnee. Und dann führten abends die Schneespuren hin und zurück konnte man in dieselben gehen. Man war also nie draußen und man sagt, Langeweile fördert Kreativität. Und so ist es gekommen, dass ich auf die Idee gekommen bin, mich doch noch weiterzuentwickeln und habe die Abendschule begonnen.
Das ist ein sehr eindrucksvoller Weg. Sie haben nämlich danach erstmal gearbeitet als Krankenpfleger in der Chirurgie. Ein sehr anspruchsvoller, ein sehr kraftraubender Beruf und haben dann, dafür habe ich immer ganz große Bewunderung, Abi nachgemacht und Studium, Medizinstudium im zweiten Anlauf neben dem Job. Also Sie müssen Kondition ohne Ende haben und einen ganz starken Willen. Wie hat das geklappt?
Ja, den braucht man, diesen Willen. Und ja, ich glaube, so ein bisschen der Erfolg im Abendabitur, wenn man immer da war und immer dabei blieb, der hat das so ein bisschen auch dann befördert.
Aber das nach einer Schicht als Krankenpfleger?
Ja, das war also wirklich Respekt. Jeden Tag von 5:45 bis 8:50. Die Zeiten werde ich nie vergessen, von montags bis freitags immer abends da zu sitzen und in der Abendschule zu sein. Das war schon aufwendig, auf jeden Fall. Und ich war ja nicht nur in der Chirurgie, ich war auf, was viel länger war, in der Kinderrehabilitation in Berlin-Buch. Und das war auch ein sehr dankbarer Job. Das war anstrengend, aber man hat unheimlich viel zurückbekommen von den Kindern. Ja.
Aber dann doch 3 Jahre im Grunde rotiert und kaum ein Leben, oder?
Wir hatten sehr viel Leben. Also wir sind viel weggefahren, Arbeit. Wir haben viel Partys gemacht. Auf der Kinderrehabilitation habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich immer noch zusammen bin. Also,
das ging ja. Dann auch noch.
Ja.
Medizin studiert 1990 bis 1996. Ostberliner, das haben Sie uns erzählt. Kam für Sie, Herr Schulze, der Umbruch, die friedliche Revolution, die Wende, kam das für Sie genau zur rechten Zeit? Wie sehen Sie diesen Einschnitt in Ihrem Lebenslauf?
Absolut, das war zur richtigen Zeit und es gab einen richtigen Euphorieschub. Man hatte plötzlich alle Möglichkeiten und konnte reisen, konnte sich CDs kaufen als Musikfan, essentiell. Und auf der anderen Seite gab es natürlich eine große Unsicherheit und eine Existenzängste auch. Damals war es ja so, kann sich keiner mehr vorstellen, aber Mediziner haben die Aussicht gehabt, wenn sie fertig sind, dass sie arbeitslos werden. Und das hat auf jeden Fall ausgelöst, dass man sehr zielstrebig durch dieses Medizinstudium gegangen ist und versucht hat, gut zu sein und immer dran zu bleiben und ja eine möglichst gute Ausgangsbasis zu haben. Montgomery hat, unser Ärztepräsident, hat damals gesagt, ja, die meisten Mediziner, die heute studieren, die werden 1997 arbeitslos. Und so war auch der Peak der Arbeitslosigkeit der Mediziner, wo ich mich gerade beworben habe, 96.
Aber Sie wollten sehr, Hartnäckigkeit muss ein großer Charakterzug sein von Erik Schulz.
Ja, in allen Belangen, also über die Abendschule, im Studium und natürlich war das dann auch wichtig fürs Schreiben.
Wenn ich ein bisschen grob rechne, Sie sind 56 Jahre alt, ungefähr ein halbes Leben in der DDR, ein halbes Leben dann im Vereinigten Deutschland. Wie merken Sie das an sich, dass Sie so in beiden Systemen profunde Erfahrungen haben? Sie haben ja als DDR-Schüler zum Beispiel noch die ganze Schulausbildung in Ostdeutschland durchlaufen. Wie merken Sie das an sich, dass Sie so beide Hälften wirklich kennen?
Ja, das ist so ein bisschen wie damals. Damals hat man auch mal beide Radiosender, übrigens hier in Breas Berlin, gehört und sich informiert. Und man hat natürlich jetzt als ehemaliger Ostdeutscher doch auch noch oft eine andere Sicht auf die Dinge. Und man guckt sich immer von verschiedenen Seiten die Sachen an und ist da sehr differenziert, also was mich angeht, auch so politisch vor allen Dingen.
Beispiel?
Na, jetzt die ganze Diskussion mit der Aufrüstung und Bewaffnung, das sehe ich sehr skeptisch und bin da maximal zurückhaltend. Und gerade wegen der Angst vor Russland. Und wir werden nuklear erpresst und deswegen heißt es maximale Zurückhaltung meiner Ansicht nach.
Sie sind ja auch die Generation, für die dieser Umbruch 89, 90 eine große Chance bedeutet hat. Sie waren jung genug, um was Neues zu beginnen und alt genug, um das vielleicht auch ein bisschen abgeklärter zu bewerten. Die Älteren haben ja da eine Menge Schiffbruch erlitten oft.
Ja, also ältere Leute, die fest etabliert waren in der DDR und ja, die dann arbeitslos geworden sind, entlassen wurden und ihren Lebensweg einen großen Bruch hatten. Also das möchte ich nicht haben, kurz vor der Rente meinetwegen alles zu verlieren. Das war schon schwierig für einige Leute. Und vielleicht noch sich eine Immobilie zu verlieren. Oder also es gab wirklich Stress in der Wende und viele waren auch nervlich am Ende, wie ich auch aus der Praxis meiner Mutter, damals hat sie den ja alleine geführt, weiß.
Heute haben Sie eine eigene Praxis seit mittlerweile 25 Jahren. War das ein Lebenstraum, trotz all der Bürokratie, die damit verbunden ist, eine eigene Praxis, Arzt in eigener Praxis?
Ja, wissen Sie, also man hatte die Kliniken so kennengelernt, viele Doktorarbeiten begonnen und in Fachrichtungen reingeschnuppert. Und erst wollte ich Neurologe werden in einer Uniklinik. Und als ich dann da reingeschnuppert habe und eine Promotion begonnen habe, dann wurde mir klar, dass es nichts meins ist. Ich muss mein eigener Herr sein, ich muss mein eigener Chef sein. Also entweder übernimmt man eine Klinik und wird Chef oder man gründet eine Praxis und hat den Hut auf.
Herr Dr. Schulze, liegen Ihre Bücher eigentlich in der Praxis aus?
Ja, mittlerweile schon. Und ich sage immer, wenn ich so viel verkaufen würde wie in der Praxis, in der Buchhandlung, das wäre wirklich toll.
Dann wissen alle Patienten, dass sie auch schreiben. Wollen die dann auch gern mal vorkommen?
In den Büchern, als Figur.
Ja.
Das weiß ich nicht.
Könnte doch sein, dass sich da Gespräche entspinnen, Herr Doktor.
Auf jeden Fall.
Also nehmen Sie mich doch rein.
Zumindest unterhalten wir uns über die Bücher und es kommt Feedback und es ist sehr angenehm.
Sie haben natürlich als niedergelassener Allgemeinmediziner wirklich mit allen möglichen Leuten zu tun. Sie schreiben sogar auf Ihrer Homepage für Erwachsene und Kinder ab 6. Das hatte ich noch nie gesehen. Warum das extra noch aufgeführt?
Na, das ist so die Altersgruppe, mit der ich mich wirklich auskenne. Und das ist so eine Grenze, weil man sagt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ich würde jetzt ungern Babys behandeln in der Praxis, weil das...
Die gehen aber auch eher zum Kinderarzt.
Ja, aber die haben dann, sind meist manchmal überfüllt und dann, ja, das ist auch so eine kleine Lenkungsfunktion.
Tatsache.
Damit die auch die ganzen U-Untersuchungen eben beim Kinderarzt bleiben.
Aber zu Ihnen kommt wirklich jeder, der da wohnt, nicht? Vom Arbeitslosen bis zum Uniprof, also
genau,
alles
ist,
Mögliche.
Ja, das ist sehr durchmischt da draußen in Berlin-Pankow-Rosenthal. Mhm. Von dem alten Bauern aus Rosenthal über Kasachen, die zugewandert sind und.
Ist das ein großer Reiz dieses Berufes, neben dem Antrieb helfen zu wollen als Mediziner, dass man da wirklich mit jedem Kontakt hat?
Ja, das macht absolut Spaß, auf jeden einzugehen und auch es macht mir mit am meisten Spaß, schwierige Persönlichkeiten zu knacken, die mit großer Skepsis da reinkommen und was ist das für ein Arzt so? Und die dann um den Finger zu wickeln, das ist einfach schön. Also es gibt kaum jemanden, wo das nicht gelingt. Und das macht totalen Spaß. Neben der Arbeit als solches natürlich. Und das weitere Steckenpferd von mir ist wirklich diagnostische Gründlichkeit. Also ein richtiger diagnostischer Wadenbeißer bin ich da oft.
Wadenbeißer?
Ja, ich beiß mich fest in dem Problem und will es einfach wissen, was hinter einer Erkrankung oder einem Symptom steckt. Und da hänge ich mich dann auch rein. Das macht wirklich Spaß. Also das sind die wirklich positiven Aspekte.
Also was Sie machen, machen Sie wirklich mit großer Hartnäckigkeit in jeder Beziehung. Den Medizinerberuf, das Schreiben. Sie sollen auch noch ein Kinofan sein. Kinofans sind viele, aber Sie sollen einer sein, der Dialoge von ganz vielen Filmen auswendig kann. Das auch noch. Wie kam es denn dazu?
Ja, indem man Freunde hat, mit denen man sich die Bälle zuwerfen kann und indem man die einfach auch oft sieht, dutzende Male teilweise.
Ja, aber damit könnten Sie ja auch bei einem Quiz mitmachen, wenn das so hunderte Filmdialoge sind, die da sind.
Ja, Wetten, das mit Butch Cassidy, Sundance Kid, da könnte ich wahrscheinlich jede Dialogzeile.
Leider bin ich dafür kein Sparringspartner. Über I'd Look at You, Kid oder Ich sehe dir in die Augen, Kleines, kommen meine Filmdialoge als abfragbare Kenntnisse nicht voran. Aber wie lernen Sie sowas?
Das merkt man sich einfach, weil das gut geschrieben ist und witzig ist und trockener Humor. So, das liegt mir total. Und diese Szenen, die verinnerlicht man dann einfach.
Aber von hunderten Filmen oder ist das ein bisschen
übertrieben? Also ich kann jetzt nicht hunderte Filme auswendig. Das ist jetzt auch so, dass wir die teilweise nur ein- oder zweimal gucken. Und ich kann jetzt nicht von jedem französischen Film die Dialoge.
Das beruhigt mich. Ja. Denn ich meine, wie viele Stunden hat Ihr Tag? Also Arzt ist ja nun auch nicht gerade ein Nebenjob.
Ja, das ist richtig. Also viel Schlaf bleibt da nicht übrig. Aber es ist immer ein guter Absacker, zum Abend noch einen halben Film oder so zu sehen oder eine Folge einer Serie.
Mhm. Prägt denn das Filmische auch den Autor?
Ja, da übernimmt man ganz automatisch auch mal einen Dialog und so, dann wandelt man sicherlich ab. Und so Atmosphären, die sind einfach in einem verinnerlicht. Es ist in der Küche des Unterbewusstseins spielt das eine Rolle.
Was mich total erstaunt hat, ist, Sie sind, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kennenlerne, dessen literarisches Schreiben sich versteht als Inspiration aus der Dissertation. Eigentlich kenne ich immer nur Leute, die sagen, aus Promotionsstudenten, die sagen, wir müssen uns überhaupt erst wieder freischreiben aus all den Fußnoten, aus all dem Wissenschaftsjargon. Sie hat das inspiriert, überhaupt zu schreiben? Das müssen Sie uns erzählen. Was hat Sie daran begeistert?
Nach den Promotionen, die abgebrochen wurden, die man auch abbrechen musste, um zu Potte zu kommen, einfach, wenn man sieht, das ist auch eine gewisse Stärke, dass man sagen kann, Schluss. Also man will weiterkommen. Und so bin ich zu einem medizinhistorischen Thema gekommen. Und die Geschichte der Hautklinik der Charité, die ist so unglaublich spannend und inspirierend. Da musste man einfach zum Schreiben kommen. Also Friedrich von Bärensprung, das ist jemand, der hat hier die Syphilis-Klinik geleitet an der Charité. Mhm. Und hat auch Experimente da gemacht, auch wirklich ethisch verwerfliche Experimente. Er hat zum Beispiel die Syphilis überimpft an gesunde Personen. Und dieser Mensch hat sich selber damit infiziert und hat progressive Paralyse bekommen, ist also wirklich auch dement geworden und schizophren und hat sich umgebracht. Und wenn das nicht ein Drama ist, ich weiß nicht.
Das heißt, ja. Die Dissertation war im Grunde schon ein Abenteuerroman, medizinische Dissertation.
Eine große Recherche in geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, in Bibliotheken, in der Unibibliothek und so. Das war total spannend.
Kennen Sie eigentlich auch Schreibkrisen oder flutscht es immer?
Also wenn es mal nicht flutscht, dann füttert Recherche die Kreativität. Und dann muss man sich halt irgendwie wieder voranbringen. Aber so eine richtige Schreibkrise, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, was ich dahin schreiben soll, die gibt es eigentlich nicht.
Ich frage mich auch, wann Sie überhaupt schreiben. Also ein Arzt mit einer eigenen Praxis, der macht abends seine Abrechnungen, der macht zwischendrin seine Hausbesuche. Und wann bringen Sie das unter?
In den schönen Abendstunden ab 20 Uhr so bis 22 Uhr, 22.30 Uhr oder so. Und auch eben an freien Tagen, dass man dann da schreibt. Und dann setzt man sich so ein bisschen Limits und oft geht's rüber, manchmal auch nicht.
Setzt man sich so hin und das klappt dann schon.
Also nicht so ein Limit wie zum Beispiel das Jack London hatte, der immer 1000, jeden Tag hat der 1000 Wörter geschrieben. Das ist natürlich echt faszinierend. Das schaffe ich nicht.
Aber es ist ein Vorbild. Erik D. Schulz und Erik Delf Schulze, die verlassen uns gleich wieder. Und dann geht Herr Dr. Schulze gleich in die Praxis oder was steht heute noch an?
Ja, heute die Spätsprechstunde steht noch an.
Bis wann vertritt die Mutter?
Vormittags machen wir bis um 12 und dann steige ich ein.
Heute Abend wieder am Schreibtisch oder haben Sie heute Abend frei?
Nein, heute ist Schuh fix und heute geht es zum Badminton heute Abend.
Sport.
Ja.
Zum Fitbleiben. Welche Bücher zum Selbstlesen liegen denn gerade auf dem Nachttisch, Herr Schulze?
Das sind, also für den Folgeroman recherchiere ich jetzt natürlich und da lese ich wirklich auch Wissenschaftslektüre oder Populärwissenschaftslektüre über Exoplaneten und Raumfahrt und ja, über das belebte Universum habe ich gerade im Buch gelesen, wie wahrscheinlich Leben außerirdisches Leben ist. Super interessant, weil man auch sehr viel über die Erde lernt und über das wertvolle Leben bei uns.
Ich glaube, die Zeit werden Sie immer gut zu nutzen wissen und die Ideen gehen Ihnen nicht aus. Alles Gute und herzlichen Dank und sowohl an Erik D. als auch an Herrn Dr. Schulze.
Ja, einen angenehmen Tag wünsche ich.
Lassen Sie sich's gut gehen.